Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 108 vom Worum Podcast. Der Titel der Folge ist Programm im gewissen Sinne, wenn man mal auf Freitag guckt. Losing Ugly. Und Losing Ugly mache ich immer am liebsten mit meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann. Begrüße ihn.
Hallo, könnte auch der Titel meiner Biografie sein.
Okay. Ja, okay. Das Willkommen im Club, ne? Zwei Genius Minds Think Alike. Ja. Aber Losing Ugly ist natürlich mal wieder aus der Feder des Creative Head of Directing CEO Champion entstanden. Oh. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen.
Blitzgenesung. Ja, ich habe vorhin überlegt, ob man das überhaupt noch weiß, ne? Ich meine, in unserer Boomer-Generation kennt man natürlich noch Brad Gilbert. Ja, mit seinem Buch Winning Ugly, Tennisprofi aus der Boris Becker Zeit, der es geschafft hat, irgendwie 10 Jahre Top Ten zu sein. Mit miesen Tricks. Ja? Ja, ja. So, wenn der Gegner im wichtigen Moment aufschlägt, nochmal kurz den Schläger heben und sich nochmal kurz die Schuhe binden. Ja. Ne? Und sowas. Wenn der Gegner am Netz zum Schmetterball ausruht, kurz reinhusten. Das war Brad Gilbert. Und er schrieb danach ein Buch, ein Bestseller, Winning Ugly.
Ja, und war das nicht auch der mit den heißesten Sonnenbrillen des Tennis-Circuits?
Ja, ich glaube, mit so geil Joe Biden Pilotenbrillen.
Ja. 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 Und mit diesen geilen, komplett verspiegelten Übergesicht.
Ja,
egal.
Ja, ich sag mal so, wenn wir ein Augsburg-Podcast wären, entschuldige, ja, merke ich selber, ist Quatsch, aber wenn, dann würden wir die Ausgabe nach dem Dreier in Bremen wahrscheinlich Winning Ugly nennen, ne? Denn das war wirklich. Wirklich, also dreckiger ging's nicht.
Ja, Ugly beschreibt in diesem Falle den Spielverlauf, das Benehmen einiger vollumfänglich und Spoiler. Alter. Wir werden noch drüber sprechen und es wird dabei nicht ausschließlich um das Benehmen einiger Fußballprofis auf dem Platz mit roten Trikots angehen. Ja. Aber first things first, wir waren zusammen da. Das war das einzige Highlight des Abends, möchte ich sagen.
Ja, ja.
Der Rest wird zu besprechen sein, aber alles in allem, erstens, wir halten fest, du konntest mit, denn du hast pünktlich Punktlandungsgenesung, nennen wir es, bist du wieder auf dem Damm gewesen und wir haben unseren kleinen Traum haben wir wahr machen können.
Richtig.
Mal wieder zusammen ins Stadion.
Allerdings ist unsere Serie ist gerissen.
Ja, wobei, gut, kann man nicht von der Hand weisen. Kann man ist leider nicht drum so.
Diskutieren. Es war echt wirklich so ein räudiges Spiel. In allen Belangen ein räudiges Spiel. Ja, auch abseits des Platzes ein räudiges Spiel. Es war irgendwie räudig.
Ja, es fing irgendwie schon räudig an, indem ich auf dem Weg zum Stadion sagte, komm, das ist ein bisschen Regen, wir sind doch nicht aus Zucker.
Ja.
Ja, und als wir auf unseren Plätzen saßen, man uns auswringen können.
Ja, aber vielleicht doch, was unsere Eltern uns gesagt haben, lieber 10 Minuten warten manchmal. Ja, es ist schlauer, aber nein.
Naja, wobei gut, im Peterswerda-Tunnel kamen so leichte Love-Parade-Vibes.
Ja gut, das stimmt. Kurz vor der Massenpanik.
Ja, aber das war ein bisschen übel. Ja.
Ja, aber die nasse Büx war dann mein geringstes Problem, muss ich sagen.
Ja, man hat dann meine Angst hat man dann nicht mehr so sehen können.
Ja.
Aber ja, mein Gott. Und wir waren rechtzeitig da. Wir haben eine ganz großartige Sitznachbarin gehabt, die echt cool war.
Ja.
So, und sowieso, eigentlich war dann, als wir auf den Plätzen saßen, war so stimmungstechnisch alles bereitet, ne?
Ja, richtig.
Werderwetter mit Regen, richtig, Flutlicht.
Richtig, ja? Richtig.
Nach dem zweiten Bier dachte ich dann auch so, ey, die kriegen hier eine 5-0-Schraube.
Ja.
Es passt alles.
Dass ich das nicht sage, was du mir dann noch ins Ohr geflüstert hast.
Ja, ja? Genau, deswegen sag es nicht.
Sag mal, okay, weinst sag du doch. Oder ist das der Regen?
Ja. Naja, aber man muss dann, was zur Wahrheit gehört ja auch, Thomas Kuhlmann blickte auf die Aufstellung des FC Augsburg und sagte, das geht schief.
Ja.
Der Plan geht so in die Hose, das geht total schief.
Es war doch so offensichtlich, was die vorhaben.
Ja, und ich fühlte mich bestärkt. Ja. In meiner. Ja, das gibt eine 5-0-Schraube.
Ich habe das auch wirklich, also in 5-0 habe ich nicht geglaubt, aber dass wir gewinnen, davon war ich fest überzeugt, weil ich dachte, also wir können ja schon mal kurz das Spiel so ein bisschen anreißen, ne?
Ja.
Zumindest die Aufstellung, ne, die dann ja immer eine Stunde vorher kommt. Und Augsburg spielte mit zwei Stürmern, dem Mirovic und Berisha, dem Neuen, der wirklich gut ist, ne? Und dann Niederlechner dahinter und rechts Hahn. Also im Prinzip mit vier Stürmern. Ja. Und man wusste irgendwie schon, okay, es ist klar, was die vorhaben.
Ja, ne? Die wollen es machen wie Frankfurt.
Anlaufen, ja.
Ja, draufrennen, draufrennen, draufrennen.
Richtig, ne? Und das Spiel chaotisch machen und fahrig machen und möglichst viele Unterbrechungen und also keinen Spielfluss aufkommen lassen und nicht durchs Mittelfeld kombinieren lassen, den Gegner. Ne? Die Werder durfte nicht... Ja. Das Spiel aufziehen. Ey, und dass denen das 90 Minuten lang, ich korrigiere, 95 Minuten lang gelungen ist, das hat mir wirklich
komplett
wehgetan.
Gelungen.
Das hat mir komplett echt wehgetan. Gelungen.
Ja. Und ich habe auch am Anfang des Spiels schon daran gedacht und mich daran zurückerinnert, wir haben in der Vergangenheit mit denen immer Stress gehabt. Immer. Also auch immer so, also auch wirklich ugly Stress. Also so mit Zeit spielen und liegen bleiben und nachtreten und hast du nicht gesehen. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern, weil ich meine das zu erinnern, man möge mich korrigieren und Asche auf mein Haupt, wenn es nicht stimmt, aber ich meine in der Abstiegssaison war das Spiel in Augsburg ein Schlüsselspiel.
Ja,
das
richtig.
Haben wir verloren.
Das haben wir 2-0, verloren
mit, und hat Grosso rot
mit dem
gesehen.
Platzverweis, richtig.
Genau. Ja.
Ja.
Und auch das war so ein Spiel, so ein Hitzkopfspiel, weil ich erinnere mich noch dunkel, ich meine auch Augsburg und wir hätten zu dem Zeitpunkt beide komplett in der Krise gesteckt.
Richtig.
Standen mit dem Rücken zur Wand und dann haben, und ich meine sogar, wir hatten das Momentum irgendwie auf unserer Seite, weil wir aus einem Achtungspunkterfolg, ich weiß es nicht mehr genau, aber das, und Augsburg gewinnt das Ding dann wirklich so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ souverän.
Ja, ungefährdet zumindest,
ja. Und seitdem.
Und Grosso fliegt vom Platz und so. Und stimmt, wir kamen aus irgendeinem 0-0 gegen Leverkusen ermauert oder so.
Ja, irgendwie so, genau, meine ich
und
auch zu.
Keine dachten Ahnung. So, jetzt 3-1 in Augsburg, dann halten wir. Ja, gut, okay.
Dann haben wir das Schlimmste überstanden.
Ja.
Punkt.
Ja, gut, jetzt waren die Voraussetzungen Gott sei Dank andere, ne?
Ja, aber der Mindset bei Augsburg ist der Mindset von Augsburg. Und das kann man, denke ich, auch so festhalten, weil wir kommen ja von dem, was du sagst. Chaos ins Spiel bringen, es stressig machen, Werder kontinuierlich irgendwie unter Druck setzen, kommen wir ja zu dem, was dann letzten Endes auch das gesamte Spiel emotional dann irgendwann so aufgeladen hat, dass einigen echt die Sicherung durchgebrannt sind, auf und neben dem Platz.
Ja.
Und allen voran würde ich meinen neuen Lieblings-Jeff Strasser, Rafa Gikiewicz nennen. Ey, meine Güte, hat der Typ mich aufgeregt. Ich meine, alles gut. Und wenn du so einen Typen im Team hast, dann liebst du die. Verstehe ich alles, ne? Aber alter Schwede, kann man nicht mal ein bisschen alles nur noch mal kleiner machen?
Lass uns doch mal diesen Themenkomplex dann, was dann abseits oder ich sag mal ganz dicht dran am Spielfeld noch so passiert ist. Wir saßen ja, danke nochmal Jensen für den schönen Platz, wir saßen ja Süd, ungefähr auf Höhe des 16ers an der Ostkurve dran und dementsprechend beste Abseitsbeurteilungsposition, oder um halt auch zu gucken, was der gegnerische Keeper macht so.
Ja.
Und hast du irgendwelche Gesänge gehört? Gikiewicz hat ja nach dem Spiel gesagt, er sei permanent beleidigt worden und seine Familie und auch übers Megafon und so. Hast du davon was gehört, von diesen persönlichen
Überhaupt
Angriffen?
Nicht.
Ich auch. Gut, das heißt nicht, dass es sie nicht gegeben hat, ne? Ich war,
ja.
Aber so laut waren sie jetzt nicht, dass ich.
Ja, das ist halt auch immer das Ding. Also ich hab dazu ein paar Gedanken. Mhm. Und das sind natürlich alles wirklich subjektive Sachen und ich kann nicht sagen, wie das war, ja. Und ich kann nicht sagen, was er gehört hat und so. Aber es gibt dazu zwei Gedanken, die ich habe. Das eine ist, wenn du als Bundesliga-Torwart, dir Dinge zu Herzen nimmst, die von hinter dir aus dem Block der gegnerischen Fans kommen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, pauschal behaupten, das erleben 5 bis 8 Torhüter jeden Spieltag in der Bundesliga.
Und ich sag mal, da ist
dummes
noch
Gelaber.
Und einfach. Da ist noch niemand mit Bananen beworfen worden.
Ja, ne? Also das ist gehört, glaube ich, mittlerweile wirklich zum Spiel. Und man mag sich überhaupt nicht ausmalen, was Außenverteidiger sich beispielsweise beim Hoch- und Runterwetzen im fremden Stadion an der Außenlinie laufend geben müssen, wenn sie den Ball zum Einwurf holen. You name it. Ja.
Ja.
daraus so ein Emo-Ding zu machen und das als Rechtfertigung zu benutzen dafür, dass man sich wirklich bewusst provokativ verhält, weil das war's. Also darüber müssen wir nicht reden, das war's, ja. Giekewitz geht zum Elfmeterpunkt und tritt den Elfmeterpunkt kaputt. Giekewitz hält den Elfmeter, dreht sich in die Fankurve und macht nicht nur seid leise, das würde ich sogar dann noch unter Adrenalin und so, würde ich verstehen, aber er legt den Finger ans Ohr, so nach dem Motto, ich höre euch ja gar nicht mehr. Und er macht diese Geste, ja kommt doch her, wenn ihr was wollt.
Ja,
also winkt die Leute in seine Richtung ran.
So und richtig Schulhofschlägerei.
Ja, genau. Und er weiß ganz genau, da hängt das Netz dazwischen, ne? Wenn hier was passiert, dann sind auch noch die Securities da. Und dann sind da halt 40, 50 Ultras, die komplett auf der Zinne sind, und rausspringen und an dem Fangnetz zerren und sagen, ja, komm her, dann lass uns durch, dann zeigen wir dir, was los ist. Muss er sich nicht wundern, ob jetzt auch auf Ultraseite man dann halt auch diese Provokation dann so mitnehmen muss. Aber klar, Alter, es steht 0-1, wir haben die Chance, wir vergeben gerade den Ausgleich. Wir haben wahrscheinlich keine Chance mehr zurückzukommen in einem Spiel, wo uns mindestens ein Punkt echt gut getan hätte. Dass man dann unter Adrenalin dann auch mal auf sowas anspringt. Und tut mir leid, ich war auch auf 180.
Ja, ich weiß.
Also das ist einfach im Verhalten...
Und das mit dem Elfmeter.
Arschloch-Move ist es für mich wirklich.
Brad Gilbert ist es. Es ist ein reiner Brad Gilbert.
Es ist Tim Wiese leider auch.
Ja, es ist auch, das Provozieren ist auch Tim Wiese, aber das sich hinschleichen zum Elfmeterpunkt, während, wenn keiner guckt, das ist ein Brad Gilbert-Move.
Ja. Marvin Hitz hat das auch mal gemacht, erinnere ich.
Aber das ist einfach so geil. Aber ich frag dich, ne, warum macht er das? Gehen ihm da auch die Nerven durch? Oder?
Was meinst du jetzt mit dem Elfmeterpunkt?
Nein, überhaupt, das Ganze, das war ja Nachspielzeit. Das war ja nur dann die höchste Eskalationsstufe dieses kleinen Streits Ostkurve gegen Giekewitz. Das ging ja schon die ganze Zeit durch dieses Zeitspiel und so weiter, ne? So. Und warum heizt er das weiter an?
Ich glaube, dass das, ich könnte das jetzt absichtlich provokant formulieren, mache ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, das ist so ein Bundesliga-Minderwertigkeitskomplex.
Okay, meinst
also,
du?
Lass es mich erklären, ne? Ich bringe das in Verbindung mit dem, was er nach dem Spiel gesagt hat. Weil er halt meinte, die haben wohl gedacht, Augsburg kommt hierher und sie schießen die 4-0 aus dem Stadion. Tut mir leid.
Ja, stimmt auch.
Fans vielleicht, ne? Aber er hat das ja auch absichtlich auf die Mannschaft und die Spieler bezogen. Und tut mir leid, selten eine Bundesligamannschaft gesehen, die vor Spielen sich so respektvoll über Gegner, gar nicht nur über Augsburg, sondern generell vor Spielen. Ole Werner, der sagt, Bochum darf man nicht unterschätzen, wir müssen uns ganz hinten anstellen, wir respektieren und haben Respekt vor jedem und vor jeder Mannschaft und vor den Leistungen und so. Deswegen, da sich jetzt hinzustellen und zu sagen, die haben uns, so nach dem Motto, ne, die haben uns schon die ganze Zeit irgendwie unterschätzt und jetzt haben wir es denen eben gezeigt und wir waren hier klar die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen und so, ist deine Einschätzung alles gut, aber zeugt halt eben auch von so einem Mindset, das möglicherweise an einigen Punkten vielleicht nicht ganz mit der Realität in Einklang zu bringen ist. So. Mehr will ich dazu nicht sagen. Was glaubst du denn?
Ja, ich habe überlegt, ob das nicht die gelenkte Provokation ist, also die bewusste Eskalation, um genau das zu erreichen, nämlich Unruhe reinzubringen, einen großen Teil der Fans von der Unterstützung der Mannschaft ablenken, indem er das alles auf sich fokussiert, ob er das nicht gemacht hat, weil wenn man mal ehrlich ist, ne, dieser Typ ist im Prinzip das Einzige, was gefühlt da in Augsburg überhaupt noch lebt und das schon seit Wochen. Gefühlt ist es doch so, ich meine, Anfang der Saison stand er vor dem Aus und die Fans haben gefordert, dass er auf die Bank kommt. So. Und dann spielt er ja seit 6 oder 8 Wochen eine unfassbare Serie wie Phönix aus der Asche und ist in jedem Spiel der überragende Typ und hält ja irgendwie gefühlt im Alleingang diesen komischen Verein überhaupt am Leben.
Gefühlt. Hat auch am Freitag 200-300%ige vereitelt.
Ja, und er hat ja nicht zum ersten Mal jetzt einen Elfer gehalten. Er hat ja schon mal einen Elfer gehalten und irgendwo noch mal einen Punkt festgehalten mit so Glanzparaden und so, kann ich mich erinnern.
Ja.
Und ist jetzt plötzlich so vom Sündenbock zum Publikumsliebling auch in Augsburg, weil er irgendwie der Einzige ist, der überhaupt noch dieser Mannschaft irgendwie noch Leben eingehaucht hat. Und ich überlege, ob das nicht die bewusste Provokation war auch, ob er da nicht wieder seine Rolle übernommen hat, ne, als aggressive Leader sozusagen, ja, diese Mannschaft zu stützen und am Leben zu halten und,
ne? Das mag sein, aber da kommt natürlich auch das ins Spiel, was du gerade auch noch meintest, ne? Also dieses Eskalieren, das ist dann hinten raus, ne? Also das ist dann ja mutmaßlich wirklich, ich sag jetzt mal, mit dem Schlusspfiff. So,
ja, gut.
Da denke ich mir dann halt, okay, da tropft ihm dann einfach das Adrenalin aus den Ohren.
Ja,
und das finde ich, kannst du halt auch anders kanalisieren, ne? Aber ey, das mag alles.
Ich will genau das auch gar nicht verteidigen, ne? Ich will halt nur weil wir überlegt haben, was reitet denen so, ne?
Ja.
Und
weiß
ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar auch eine Taktik war, ein Stilmittel war, da noch mehr Unruhe reinzubringen und auch in die Werder-Mannschaft Unruhe reinzubringen damit.
Ja.
Weiß ich
nicht. Ja, aber ja, und ich muss auch sagen, und trotz allem hat man halt eben auch gesehen, mit einer Leistung wie, keine Ahnung, in Dortmund oder mit einer Leistung wie selbst gegen Frankfurt, wäre Augsburg hier auch mit einer Niederlage nach Hause gegangen. Weil das muss man halt auch sagen, wir haben halt auch wirklich schlecht gespielt und natürlich kann das dadurch kommen, dass Augsburgs Plan halt komplett aufgegangen ist.
Bin ich fest von überzeugt.
Ja. Aber wir haben das haben wir jetzt ja im Kontext Losing Ugly auch noch gar nicht so richtig gesagt, aber du hast was an dem Abend gesagt oder wir waren uns relativ schnell einig, die haben es halt geschafft, uns wirklich auf ihr Niveau runterzuziehen. Ja. So, und ich glaube, das ist das, was mich als Trainer am meisten fuchsen würde.
Exakt. Ja?
Weil du auf eine Mannschaft triffst, die schon lange in der Bundesliga ist und du bist Aufsteiger und diese Mannschaft kommt hierher und geht gar nicht mit dem Selbstverständnis ins Spiel, wir sind auf Augenhöhe und wir versuchen, die fußballerisch auseinanderzunehmen, sondern Werder hat ein Momentum, wir haben eine Krise, unser Angang dieses Ganzen ist kaputt machen.
Ja.
Alles kaputt machen.
Richtig. Ja, keiner darf hier Spaß haben auf dem Platz.
Genau. So, und das ist einfach jetzt mal fernab von allem, ob berechtigt oder nicht und wer war besser und wer gewinnt das. Das ist einfach eine destruktive Einstellung zum Spiel, wo ich als Fan sage, das mag alles seine Daseinsberechtigung haben und alles auch unter dem Eindruck der Umstände in Augsburg stehen. Aber ich als Fan finde sowas einfach mega scheiße.
Ja.
Also einfach das als Mittel zu wählen, um Erfolg zu haben.
Ey,
macht, was ihr wollt, aber verlangt nicht von mir, dass ich das verstehe oder gut finde. Ich finde es halt einfach scheiße.
Ja, und ich meine, das ist halt der Grund, warum sich, glaube ich, fast alle Fußballfans jedes Jahr wünschen, dass Augsburg wieder runtergeht. Ne? Ingolstadt hat in dem Bundesliga-Jahr, wo die oben waren, haben die genauso gespielt. Das war auch so eine Mannschaft, ey, wirklich, das war wirklich, jeder, der Fußball mag, musste sagen, bitte steigt ab.
Ja, gut, aber
wie gesagt, ihr Plan ist aufgegangen, ne, und die ziehen da mit Sicherheit eine Menge raus und das haben sie auch ihrem Torwart zu verdanken, sag ich mal, sich da wirklich mit seinem Namen reingeworfen hat und mit allem, was er hatte.
Ja. Und er hält den Elfer auch gut. Also, ne, das ist ja dann auch.
Der nicht, war jetzt auch gar nicht so schlecht geschossen. Ne?
Ja, naja. Also, wenn du ihn, ganz grundsätzlich, wenn du ihn halb hoch schießt, also halb hoch sagt ja jeder Trainer, schießt deinen Elfmeter niemals halb hoch.
Ja, ja,
und gut, wenn du ihn halb hoch schießt, dann muss er halt, den Pfosten berühren oder ihn touchieren oder so, damit er, ne, also deswegen, aber du hast schon recht, der war ja jetzt nicht mittig geschossen, sondern er geht in die richtige Ecke, er macht sich lang und kommt dann dran.
Ja.
So. So ein Elfmeter geht auch in 70% der Fälle einfach rein, weil er ihn ausguckt. Aber es ist dann halt
aber
auch
Marvin Ducksch. Er guckt ihn nicht aus. Ich hatte das Gefühl, dass er ihn nicht ausguckt, ne? Sondern dass er schon Montag wusste, wie er den Elfmeter schießt.
Ja.
Ja, und zwar halb hoch aus seiner Sicht links rein. Ja. Und die hat er dann von Montag bis Donnerstag hat er die dann trainiert und die waren alle dicht am Pfosten und nicht zu halten. Ja. Und dann wollte er auf Nummer sicher gehen am Freitag. Und der Ball kommt zu mittig und ja, Mann, ärgerlich.
Ja, ja, jetzt sind wir schon bei meiner tragischen Figur des Spiels. Lass mich noch mal eben eine Sache für so Emo und Geeky wird uns so zu Ende bringen. Weil zur Wahrheit gehört dann nämlich auch, dass wir natürlich dann auch wieder einige Vollidioten, und dann, das muss ich wirklich so sagen, Fans aus Werder-Sicht haben, die dann nach dem Spiel einfach nichts Besseres zu tun haben, als auf dem Osterdeich komplett auf Augsburger loszugehen.
Oh, ja, was ist da passiert? Ich habe nur die Überschrift gelesen und wollte es nicht aufnehmen.
Ja, also laut Deichstube wirklich eine ganze Handvoll Werder-Fans, die dann sich einfach auf dem Osterdeich aus Frust heraus Augsburger ausgesucht haben und auf die losgegangen sind. Jetzt weißt du natürlich nicht, ne? Gab es da Provokationen hin oder her?
Auf die losgegangen sind im Sinne von körperlich attackiert.
Ja, also es war wohl so Zitat, ne? So schlimm, dass die Polizei direkt mit Schlagstöcken und Pfefferspray ran musste. Mehrere Verletzte, Festnahmen, auch wegen Landfriedensbruchs und so. Du weißt natürlich nicht, ne, was ist da vorher passiert und so, aber dass das dann irgendwie am Ende eines Spiels, wo sich das in erster Linie gegen das Verhalten der Augsburger Mannschaft richtet, und es dann halt eben, keine Ahnung, auch auf Fan-Ebene nochmal so kippen zu lassen. Nochmal, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber passt halt einfach zu dieser Gesamtgemengelage, dass alles emotional komplett aufgeladen ist.
Zu diesem räudigen Spiel.
Ja, wirklich, zu diesem räudigen Spiel. Und dass das dann halt eben hinten raus auch nochmal dazukommt als Überschrift. Übrigens, es gab außerhalb des Stadions auch noch Ausschreitungen. Mhm. Ja. Abhaken, vergessen, bitte das nächste Mal versuchen es ein bisschen besser zu kontrollieren und ja.
Ja, dem Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, schade. Schade, dass unsere Serie gerissen ist, ey, wirklich.
Ja,
ey,
allerdings.
Ist wirklich, wirklich bitter. Dann ja auch nach dem Spiel und auch vor dem Spiel noch ein paar Jungs vom Verde Bianco Pazzo Fanclub, ne, aus Hamburg. Wir sehen die alle noch kurzfristig Karten. Irgendwie schießen konnten.
Ja.
Das hat mir dann noch ein bisschen den Abend gerettet, nachdem wir ja auch, also ich freue mich, dass wir jetzt ausgiebig reden, weil wir ja auch beide ähnlich sind. Wir gucken uns dann das Spiel zusammen an und nach dem Spiel ist dann aber auch relativ schnell, wenn das so ausgeht, ne, ist dann froh, sind wir dann beide froh, wenn man auch mal miteinander schweigen kann.
ja, genau.
Also so und richtig auch sagt, aufarbeiten, so, nee, tun wir das jetzt zum ersten Mal eigentlich.
Ne? Ja, das stimmt auch. Ja, genau, so, wenn dann so die letzte Unterhaltung, die man führt, dann halt ist, jetzt noch Bier, nee, komm, nee, dann fährst du jetzt nach Hause, ja, ich fahr nach Hause. Ja,
tschüss, ne? Tschüss.
Kurze Umarmung, ja. Genau. Und es ist aber trotzdem schön zu wissen, wir haben uns lieb.
Ja. Wir haben uns
auch das gehört dazu.
Wie gesagt, man muss auch mal miteinander die Fresse halten können. Das ist eine ganz große Qualität mit, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist.
Ja,
dass allerdings man einfach mal die Klappe halten kann. Und
mir fällt es in der einen oder anderen Situation sehr schwer, aber ja.
Ja,
es ist
ja
auch ein doch Kompliment, dass ich es mit dir kann.
Ja, das ist gut. Ich habe dich aber auch schon so weit erzogen, dass so ein böser Blick reicht.
Ja, ne? Genau.
Dann ist kurz Fresse. Genau. Nee, deswegen bin ich ganz froh. Nee, und wie gesagt, also das war auch noch ein sehr netter Abend. Zug fiel dann natürlich aus, der erste. Dann sind wir irgendwann, glaube ich, 1.20 Uhr wieder mit dem Bummelmetronom über Sagehorn.
Und Sprötze.
Sprötze klecken und Toh steht. Aber gut, so wurde es dann doch noch, ne? Das war dann doch noch.
Ja, und war auch mal wieder schön, wenigstens ein paar der Jungs vom Fanclub wieder getroffen zu haben. Deswegen auch von hier nochmal ganz liebe Grüße.
Ja. Cool, von denen werden wir noch viel hören in nächster Zeit.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
Okay.
Ja.
Also, Emo-Karte gespielt und abgehakt.
Ja,
ja.
Ja.
Gucken wir doch noch mal eben ganz kurz aufs Sportliche.
Ah.
Du hast ihn gerade schon angeschnitten für mich. Die tragische Figur Marvin Ducksch. Ja.
Ja.
Also wirklich wieder, ja, Fremdkörper will ich nicht sagen, weil das ist
Fremdkörper finde ich das total falsche Wort.
Aber unglücklich, alter Schwede, also so viele falsche Entscheidungen.
Ja, und so viel Pech. Natürlich maximal unglücklich, ne?
Ja, aber er hat ja auch in der ersten Halbzeit noch eine gute Chance gehabt, wo er den Ball eigentlich wirklich gut serviert bekommt und ihn normalerweise in der zweiten Liga ihn wirklich mit einmal tief durchatmen ins lange Eck schnibbelt.
Ja,
und hier nimmt er ihn direkt und schiebt ihn halt Ginkiewicz flach in die Arme. So.
Ich hatte noch getwittert vor dem Spiel, ne? Flutlicht, nasser Rasen. Duxch Aufsetzer, lange Ecke zur Führung. Ja. Ich sag mal, sehr schlecht gealtert.
Ja, ist er. Ja. Und auch mit Blick auf den Elfmeter. Mich hat's wirklich ganz, ganz doll gewundert, dass er den nimmt, dass er den schießt. Mhm. Weil wir mit Füllkrug ja wirklich einen der sichersten Schützen der Liga haben. Aber, und das sagt halt auch ganz viel über die Chemie in der Mannschaft.
Ja.
Kein Streit.
Ja, und es ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen, sondern die haben sich ja letztes Jahr die Elfmeter auch geteilt. Ne? Und guck mal, letztes Jahr hatte Füllkrug so eine Torkrise, wo nichts passierte. Genau. So, und er traf dann in Sandhausen zum ersten Mal und so weiter. Und als sie dann aber zusammenspielten, endlich, Duxch und Füllkrug, ne? Als es dann den ersten oder zweiten Elfer gab, hat Duxch, der bis dahin geschossen hat und ja auch alles getroffen hatte, der hatte bisher 10 von 10. Ja, so. Ja. Hat ihn dann auch Füllkrug überlassen, damit Füllkrug seine Torserie weiter fortsetzen kann.
Ja, genau.
Ne? Und genauso war das auch gedacht. Und ich glaube, die sind überhaupt nicht davon ausgegangen, dass da jetzt, dass man da jetzt Risiko geht, weil einer schießt, der weniger sicher ist, weil es haben ja bisher beide immer sicher verwandelt. Es hat ja noch keiner einen Elfer verschossen, Duxch ja auch nicht.
Ja, genau. Ja, naja, jetzt ja.
Ja, jetzt ja, aber insofern war das innerhalb der Mannschaft, glaube ich, überhaupt kein Thema.
Nee, Füllkrug so. Ist ja auch darauf angesprochen worden und er meinte halt auch, ne, ey, und das ist ja wohl auch wirklich klar kommuniziert, Werners Linie, die Mannschaft entscheidet auf dem Platz, wer schießt.
Ja, ja? Und das sind und die beiden haben das bisher immer.
Ja, genau, und Füllkrug sagt auch selbst, ey, und das kann ich auch verstehen, ne? Du hast diese Situation mit einem Sturmpartner, der genau in diesem Loch ist. Das hätte ich an Füllkrug Stelle auch gemacht.
Ja.
Aber man muss halt auch sagen, und das ist dann ein Punkt, weil ich habe das zu dir gesagt, der verschießt den.
Ja.
Ne? Ich habe vor dem Elfmeter zu dir gesagt, ich habe auch die Augen, ich habe nicht hingeguckt.
Ja.
Weil ich es wusste.
Ja, ja. So. Ich weiß, dass du das gesagt hast.
Ja. Ich ehrenhaft, dass Füllkrug ihn den nehmen lässt, ne? Aber man muss halt eben auch sehen, 93. Minute 0:1 hinten und dann einen Spieler an den Punkt treten lassen, wo der Druck einfach immens ist.
Ja, aber du lässt ja nicht den Torwart schießen, ja? Oder so.
Ja, okay.
Oder Christian Groß oder jemanden, weißt du, oder Veljkovic oder so, ne? Sondern du lässt ja den Mann schießen, der auch deine Ecken und deine Freistöße schießt und der letztes Jahr jeden Elfer reingemacht hat und der letztes Jahr seinem Partner, der in der Krise war, auch den Ball überlässt.
Ja. Und der letztes Jahr aber in solchen Situationen auch immer bekannt dafür war, und das hat man auch über die Doku gesehen und über das, was die Spieler letztes Jahr gesagt haben, der sich so flaute Phasen, wo er nicht trifft, ja, total zu Herzen nimmt und da total drüber nachdenkt und so.
Okay, das kann sein, ne? Aber das finde ich jetzt viel verlangt von Füllkrug oder jemandem anderen, da zu sagen, nein, du nicht. Also wenn er ihn schießen will und dann kommt ein anderer, dann kommt Füllkrug und sagt, Alter, geht's noch, natürlich schieß ich den. Enteiert ist Duxch denn dann bitte?
Nein. Ging jetzt eher darum zu rechtfertigen, woher mein Gefühl kam, der verschießt ihn.
Ja, ach so, alles klar. Ne?
Also um zu erklären, woher kommt alles der Gedanke. Klar. Und da hab ich halt gedacht, weißt du, er ist ein Spieler, der über sowas nachdenkt, ja, und in der Drucksituation, wie sie dann war, habe ich das Gefühl gehabt, der verschießt ihn, weil diese Kombination aus, ich habe jetzt lange nicht getroffen, wenn ich den jetzt mache, dann ist der Knoten geplatzt, ja.
Ja, genau.
Aber es ist 93.
Alle erwarten es auch von mir.
Genau, ja, genau. Ne? Und wenn ich jetzt verschieße, oh Gott, dieser Gedanke ist irgendwo einmal für einen Bruchteil einer Sekunde, ist der kurz da.
Mit Sicherheit.
Und dann verschießt du ihn.
Ja. Und deswegen setzt er ihn auch nicht neben den Pfosten halb hoch.
Genau.
Unhaltbar, sondern irgendwie auf sicher, ne?
Genau.
Ja,
genau das.
Ja, es ist genau richtig, weißt du, aber ich habe halt, ist halt die Frage, ne? Kann man das jemandem vorwerfen? Ja, und zum Beispiel sagten Leute auch, ey, Lücke darf ihn nicht schießen lassen, er muss sich den Ball nehmen und weiß ich nicht, finde ich aus eben genannten Gründen schwierig und zweitens, mach das mal vor einem, vor 41.000, vor einem vollen Stadion.
Ja.
Also da mehr mannschaftliche Geschlossenheit kaputt machen kann man nicht damit.
Ja, das stimmt.
Ne? So, ja. Das heißt, der Fehler liegt doch, wenn da das Lücke sagt, dass Duxch sagt, ich nehme ihn. Und nicht auf diese 5% Zweifel in seinem Kopf hört, oder 25 vielleicht, die ihm sagen, was ist denn, wenn nicht? Das heißt, nicht, dass er ihn verschießt, ist dann das Problem, sondern dass er ihn schießt.
Ja, bin ich dann letzten Endes bei dir, und ist dann, ne, und ich glaube, das Selbstverständnis, wie es dann letzten Endes gekommen ist, nämlich was wir bislang über das Team wissen, wie das Team miteinander ist, dann ist das der logischste Schritt, der dann passiert.
Richtig.
Dass Duxch den schießt, richtig. Dass keiner sich ihm irgendwie in den Weg stellt und sagt, nee, lass mich mal, sondern diese Hierarchie passt.
Ja, und das ist alles Wohlfeil, das sozusagen, warum, ne? Ja. Weil stell dir das Bild vor, also du als allgemein, ne, jetzt nicht so, man stelle sich das Bild vor, Lücke geht hin in der 93. und nimmt Duxch den Ball aus der Hand und schickt ihn aus dem 16er, also wirklich.
Ja.
Das ist doch eine Albtraumvorstellung, und so hätte es aber ausgesehen, wenn man praktisch den Forderungen, die da auch kamen, warum nimmt er ihn nicht den Ball weg? Auch das bitte zu Ende denken, ne? Also ja. Und es gab halt, glaube ich, auch, ne, wenn du dir Duxchis Quote anguckst, 10 von 10 im Profifußball, glaube ich, habe ich gelesen irgendwo. Gibt es auch keinen Grund, ihm diesen Ball wegzunehmen. Es ist.
Nee, aber war das denn in der Werder-Bubble überhaupt wirklich so ein Thema? Weil wahrgenommen habe ich es nicht wirklich. Ich habe eher jetzt so gedacht, ich hab da so oft drüber nachgedacht, weil du sagtest, dass du es auch gelesen
Frage,
hast.
Ne? Warum schießt Duxch halt, ne?
Ja, okay. Ja, nee, glaube ich nicht. Aber jetzt mal auch mit Blick auf das gesamte Spiel, ne? Noch ein Gedanke, den ich auch noch kurz hatte, weil wir auch darüber gesprochen haben, so im Vergleich zum Bochum-Spiel beispielsweise, ne? Mhm. Im Bochum-Spiel steht das Ganze auf der Kippe, und durch zwei Situationen oder durch drei Situationen, die dann zu unseren Gunsten entschieden werden, die genauso gut andersrum entschieden worden wären, hätten, geht das Spiel zu unseren Gunsten aus. Dieses Mal war es ja genau andersrum.
Exakt.
Ne? Wenn das,
Alter,
wenn
diese Abseitsposition, das
habe ich, das wollte ich dich gerade fragen.
Was ist denn das bitte?
Ey,
und also, wo greift denn Jung da ins Spiel ein?
Ja, naja, das hat er getan.
Ja.
Aber, ganz kurz, okay. Aber, das Tor fällt ja zum perfekten Zeitpunkt. Ich glaube, 31. oder so.
Ja.
Ne? Geht das Spiel dann anders aus?
Ja, natürlich geht's dann anders aus.
Ja, klar, also jetzt vom Ergebnis sowieso, aber läuft es dann noch anders?
Ja, das meinte ich auch. Ja, natürlich läuft es dann anders.
Ja.
Ne? Weil du dann natürlich.
Das war nämlich auch mein Gedanke.
Also da bin ich sicher. Und also wirklich, das ist ja wirklich, also ein großer C war das ja. Ne?
Ja, also als ich diese Bilder gesehen habe, ich spinne.
Ja.
Also wirklich, wir haben uns ja im Stadion noch gefragt, weil es dann oben hieß, der VAR checkt auf Abseits, und wir haben uns gewundert, dass der Schiri hingeht zum Monitor und sich das anguckt, weil man Abseits ja nicht checken muss,
ja,
am Bildschirm.
Ja.
Ne? Das ist ja eine gezogene Linie im Keller, und entweder ist es Abseits oder nicht.
Das heißt, er hat kontrolliert, ob der aktiv oder passiv war.
Genau, und er war aktiv durch den Block,
ja, okay.
Den er setzt.
Ja. So. Ja, ich habe
das. Aber dass du dann halt, du siehst die gezogene Linie, und alles, was du siehst, ist vorne so eine Fußspitze.
Ja.
Ja. Und da bin ich dann zum 17. Mal in Sachen VAR an dem Punkt, wo ich sage, ey Leute, wollt ihr mich verarschen?
Ja.
Also wirklich.
So müssen sich die Bochum-Fans letzte Woche gefühlt haben.
Ja. Ja,
gut. Ne? Und es ist trotzdem, wenn du die Regeln nun mal umsetzt, dann ist leider so, ne? Aber wie gesagt, von solchen Kleinigkeiten hängt das dann ab. Nein. Und natürlich hätte das die ganze Statik des Spiels verändert. Ne? Einmal hätten wir mehr Raum gehabt. Wir hätten auch mehr Sicherheit gehabt, um den Ball mal festzuhalten. Denn das war ja das Hauptproblem. Ne? Mhm. So, und es wäre für uns natürlich leichter geworden, weil Augsburg ohnehin schon 4 Stürmer auf dem Platz gehabt hat. Ja. Ne? Und wie gesagt, das war ja wirklich unser großes Problem, dass die unser komplettes Zentrum, dass sie unseren Motor abgestellt haben. Ne? Dass nur lange Bälle, kaum Ballbesitz, kaum Kombinationen zugelassen, kaum Spielfluss zugelassen.
Ole Werner sagte noch was Interessantes in den Nachspielstimmen, sagte er, hat ihm nicht gefallen, weil sie es praktisch kaum geschafft haben, mal Ruhe reinzubringen. Und er sagt, es sei so typisch für das Spiel gewesen, dass ausgerechnet in der Phase des Spiels, wo Werder es schafft, ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Gegentor fällt.
Ja, richtig.
Ja, Mann, ey, ist auch wirklich, Mann.
Ja.
Also wirklich auch die Dramaturgie, auch wirklich Worst Case.
Ja.
Ja. Oh, ja, okay. Okay. Trotzdem, und ich weiß, einige Leute werden jetzt wieder die Augen verdrehen, weil jetzt kommt der Siegert wieder mit seiner einerseits, andererseits. Wir haben so bei Twitter so ein bisschen rumgefrotzelt, aber weil du schriebst irgendwie, jetzt haben auch noch Stuttgart und jetzt haben die auch noch gepunktet und so.
Ja, Stuttgart in München, ne?
Ja.
Hertha 2-2 gegen Leverkusen.
Ja. Wolfsburg gewinnt in Frankfurt. Ja. Ja, aber wir sind trotzdem noch Neunter.
Ja.
Das war dann mein Gedanke, dass ich dachte so, okay, ja, das ist so dieses geile, das habe ich in der zweiten Liga auch immer wieder gehabt. Trotzdem noch so dieses, ja gut, scheiße gespielt, verloren, aber in der Tabelle ist nicht wirklich viel passiert.
Ja, es ist gefühlt echt gar nichts passiert, ja.
Ja, wirklich nichts passiert. Und das finde ich ja noch viel geiler, zumindest jetzt am Samstag, bevor die Sonntagsspiele durch sind, 4 Punkte auf den ersten.
Naja, ich bin
jetzt stell dir mal vor, du landest Samstag einen Überraschungskuh in Leverkusen. Du bist richtig oben drin.
Ja, aber davon möchte ich noch gar nicht träumen. Das fällt mir gerade echt schwer.
Ja, mir auch.
Auch nach wenn dem Leverkusen Spiel noch hinter uns steht. Oh Scheiße, warte, Jan, ich muss kurz mal unterbrechen. Hier will jemand ins Studio.
Okay. Ja, okay, dann machen wir kurz Pause und es gibt endlich mal wieder Jeopardy!
Ja, Jeopardy!
Hatten wir auch lange nicht mehr, ne?
Das stimmt.
Du bist gerade bei der Arbeit und da musste jemand mal kurz an dein Mikro ran.
Sozusagen.
Ja. Aber wir lassen uns von der Pause nicht aus der Bahn werfen, denn ich war gerade bei meinem kleinen verträumten grün-weiße Brille Jan-Blick auf die Tabelle, nämlich, ist doch noch gar nichts passiert. Und wir hängen oben jetzt, wenn wir in einen Überraschungskuh in Leverkusen landen sollten, hängen wir oben wieder richtig mit drin. Auch wenn du recht hast, wenn du sagst, daran magst du nach Augsburg jetzt erstmal nicht denken. Ja, das stimmt ja auch.
Fällt schwer. Wie gesagt, 0-1 gegen Augsburg, ne? Das kann dir in so einem dreckigen Spiel Losing Ugly, glaube ich, echt mal passieren, so, ja.
Ja.
Wir sind Aufsteiger und da müssen wir auch aufpassen, dass wir ein bisschen Bodenhaftung behalten.
Ja, bitte.
Und sowas irgendwie nicht mit einzupreisen in die eigenen Erwartungen und in die Gefühlslage ist, glaube ich, fahrlässig, ja. Also so gut sind wir noch nicht. Was ich viel schlimmer fand, war wirklich, dass wir überhaupt kein Rezept gefunden haben, trotz auch 5 Wechseln und so. Büffelrakete kam ja sogar relativ früh dieses Mal.
Ja, stimmt.
Ne? So, dass die Zentrale fand ich, bei Groß hast du wirklich gesehen, wo dann die Limits sind. Ne?
Ja.
So, dass der halt in einem bestimmten Spielsystem seine Stärken einbringt, die halt wichtig sind, die wir brauchen für die Statik.
Ja.
Aber wenn es darum geht, ein Spiel zu eröffnen und das Gleiche galt auch für Romano Schmid, fand ich auch ein erschreckend schwaches Spiel gemacht.
Ja, fand ich auch.
Ne, wo man wirklich gesehen hat, in der Mitte, die haben das komplette Mittelfeld haben sie komplett aus dem Spiel genommen.
Ja, kaputt blockiert.
Ja, und so war natürlich dann auch für Duxchi wenig zu reißen. Und Weiser hing auch ziemlich verloren auf seinem Flügel rum.
Aber also, bringt er dann den Gruev-Impuls zu spät? Weil Gruev ja erst kommt in der 70. oder so, ne?
Ja, wobei 70. ja jetzt auch gar nicht so spät ist. Aber wann haben wir denn das Gegentor kassiert überhaupt?
Lass mich lügen.
Kurz vorher.
Ich glaube, das war relativ, also da war dann auf jeden Fall noch sehr viel Zeit, sagen wir es mal so.
Okay.
Aber das interessiert mich auch, ich möchte das einmal kurz nachgucken, warte mal.
Ja. Nein, weil das fand ich wirklich bedenklich, dass wir es nicht geschafft haben, in der Mitte die Räume zu besetzen und den Ball zu halten und unser Angriffsspiel aufzubauen, ne? Sondern dass die wirklich mit ihrer Chaos-Theorie da uns bis zuletzt beschäftigt haben.
Ja, also das Tor fällt 63. Und die Wechsel Gruev, Schmidt, Berg passieren in der 67.
Ja, okay, also das ist doch eine direkte Reaktion darauf.
Ja.
ne? 4 Minuten, ja. So, und da bringt er dann einen dritten Stürmer, ja, mhm. Ja, er bringt einen neuen Sechser, von dem er sich mehr Impulse, mehr Ballbesitz, mehr Ballkontrolle im Mittelfeld.
Mehr Impulse vor allem, das glaube ich, weil das ist ja auch genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ne, dass eben in dieser Spieleröffnung und im Tempo, ja. Aber es ist halt, da muss man dann halt eben auch sagen, weißt du, wenn die Bestandsaufnahme schon nach der ersten Halbzeit genau die ist, die du gerade sagst, ja, also es fehlt das schnelle Initiieren, um die ein bisschen, ja, um die im Gegenzug auch zu stressen, ja, mit einem schnellen Fußball, mit einem, ne, dass sie eben die Probleme bekommen, ihre Struktur zu behalten.
Ja, ja, und dass Augsburg einfach mal eine längere Zeit hinterherlaufen muss.
Ja, genau.
Und so. Nicht, dass es denen nicht gelingt, ständig das Spiel zu unterbrechen, mit dem Ball rausgrätschen,
ja, genau.
Den Ball erobern, Foul spielen.
Aber ist es dann nicht zu spät, ne?
Sondern dass wir den Ball halten können.
Ist es dann nicht zu spät, erst zu reagieren, wenn das Tor fällt und dann mutmaßlich sich ja auch die Statik des Augsburger Spiels verändert, weil die sich dann einfach jetzt komplett hinten reinstellen?
Naja, gut, okay, aber es hätte ja genauso gut sein können, ne, dass wir 1-0 in Führung gehen. Es ist für Ole schon Dreierwechsel 70. ist schon früh für seine Verhältnisse.
Genau,
ja,
genau.
Ne? Und ja. Er hat ja auch dann, glaube ich, wirklich, ne, gerade mit Schmidt und Grujew versucht, Kontrolle im Zentrum zu gewinnen. Ja, Bälle halten und Augsburg nicht immer nach 20 Sekunden das Erfolgserlebnis geben, nämlich dass das Spiel unterbrochen ist.
Ja. Also du meinst, es ist für Fußballtrainer durchaus üblich, dass die im Draufblick auf das Spiel und bei der Erkenntnis, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sie das Konstrukt trotzdem so bestehen lassen, weil sie die Hoffnung haben, dass, obwohl es schlecht läuft, die Automatismen trotzdem noch ein, zweimal greifen und dadurch vielleicht ein Tor fällt.
Ja.
Na, okay.
Ja, also das finde ich schon, ne? Ich meine, wer stand da? Groß, Steje und Romano Schmid.
Ja, genau.
Ne, die wechselst du natürlich dann auch nicht zur Halbzeit aus. Es ist ja auch Quatsch. So, und so war es dann 67. kurz nach dem Gegentreffer. Und der Impuls, der ist ja total verständlich, ja, das Zentrum zu stärken, ne, mit so über unsere beiden, ja, eher defensiv orientierten Spieler Groß und Steje flogen die Bälle ja im Prinzip nur drüber. Mhm. Was willst du also mit zwei solchen Spielern dann?
Naja, also deswegen frage ich ja, ne, weil also es gibt ja durchaus auch Trainer, das sieht man ja durchaus immer mal wieder, die in der Halbzeit zu dem Schluss kommen, das, was ich wollte, funktioniert nicht, weil der Gegner sich darauf eingestellt hat oder es anders macht, als ich erwartet habe, ja. Und wenn dann die Erkenntnis ist, ja, wir könnten jetzt wirklich wahrscheinlich schon deutlich mehr Druck aufbauen, indem wir einfach einen Spieler in der Zentrale haben, der schneller initiiert. Ja, und das wäre jetzt beispielsweise ein Grujew, ja. Wenn du nur diesen einen Wechsel frühzeitiger machst, um zu gucken, ob das die Statik des Spiels verändert, das wäre halt mein Gedanke gewesen. Ob man diesen einen Wechsel, nämlich genau auf dieser Schlüsselfigur, auf dieser Schlüsselposition für dieses Spiel, nicht früher hätte machen sollen.
Sprich, Grujew für Groß.
Für Groß, genau. Das muss auch gar nicht in der Halbzeit sein, ne? Mach das in einer, keine Ahnung, guckst dir nochmal 10 Minuten an, realisiere, dass sich nicht viel verändert und bring Grujew dann halt, um ihm einfach auch noch diese 10 Minuten Akklimatisierungszeit zu geben, um dann trotzdem nochmal 20 Minuten vor der Brust zu haben und Dinge zu initiieren. Aber könnte man
im Nachhinein durchaus so argumentieren, aber du hast natürlich dann auch im Kopf, es steht 0-0,
ja. Ja,
also du liest ja nicht 0-3 hinten, ja. Ne, sondern es steht 0-0, dir wird dieses Tor aberkannt, weil sich einer die Zehennägel nicht geschnitten hat. Ja, ja, so.
Sehr
und
schön,
ja. Du bist ja dann auch irgendwann, hast du ja ein bisschen mehr Kontrolle bekommen, ja, so. Und auf der anderen Seite siehst du halt auch, es ist ein wahnsinnig körperbetontes Spiel. Nimmst du da einen Groß raus oder einen Steyer als Zweikämpfer und bringst eher einen schmalbrüstigeren, ballsichereren Mann? Schwierig. Also, dass er da noch nicht in der Halbzeit wechselt, sehe ich gar nicht mal, also finde ich, kann man ihm schwer vorwerfen. Dafür spricht natürlich, dass Grosso schon früh gelb gesehen hat.
Ja, genau.
Ne? Das wäre natürlich ein Argument. Ne? Aber ja, oder vielleicht Grujew für Steje bringen oder Schmidt für Staye, der mich jetzt auch nicht so überzeugt hat. Aber nee, ich glaube halt auch, dass es halt auch darum ging, ein bisschen Körper auf dem Platz zu behalten. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Also das würde ich jetzt noch gar nicht, klar kann man im Nachhinein sagen, wenn er ihn früher bringt, vielleicht auf der anderen Seite wirklich
das ist der Punkt, ne?
Also entscheidend das war, besser geworden ist unser Spiel jetzt auch nicht.
Nee, aber das führe ich wirklich darauf zurück, dass einfach der nach dem 1-0 der taktische Angang von Augsburg sich halt komplett verändert. Ne? Also ich glaube halt
nämlich, dass sie hinten drin stehen.
Genau. Dass sie es halt deutlich defensiver spielen dann, ne? Und du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, mit höherem Tempo möglicherweise auf offene Räume zu bespielen,
ja,
weil die es einfach anders zustellen. Aber und natürlich,
weil die vorne nicht mehr draufgehen, ne?
Genau.
Mit Vorstürmern.
Aber natürlich ist der Gedanke ausschließlich, wäre das im Nachhinein nicht vielleicht die bessere Idee gewesen? Natürlich. Ist, ne? Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, Werner macht das falsch. Ne, sondern
ich weiß, ja.
Sondern
und das, die Frage darf man ja stellen. Also
ja, und ich hätte das gern gesehen. Also ich hätte einfach, also das würde mich mal total interessieren, ob das ein Kniff gewesen wäre, der es verändert hätte. Ist natürlich alles hypothetisch, aber.
Wir haben dann, was wir dann gesehen haben, war, dass alle drei Stürmer auf dem Platz waren.
Ja, und da hat Berg mir gar nicht gefallen, muss ich sagen.
Ja, ganz anderes Spiel, ne? Ja.
Ist halt genau, es ist genau das, ne? Er hat da null die Räume, die ihn so stark machen.
Ja.
Ne? Sie stehen sich eher auf den Füßen.
Richtig.
Und das verändert natürlich auch die Räume, die die anderen beiden vorne haben und
exakt.
Und aus Gewohnheit beackern, ne?
Ja.
Ja, weiß ich nicht, Ich glaube, er bringt dann Berg, weil er davon ausgeht, dass die letzten 20 Minuten einfach vogelwild werden und wir auch mit langen Bällen operieren und er halt sagt, viel Körperlichkeit für Luftzweikämpfe, um zu hoffen, dass irgendeiner dann runterfällt und einem vor die Füße.
Ja, und Duxch hinter den Spitzen dann sozusagen, ne, als jemand, dem er zutraut, was Überraschendes zu machen, ne, das ist uns ja wirklich die ganze Zeit nicht gelungen.
Ja.
Nichts Überraschendes.
Ja, stimmt. Ja, gut, okay, aber nochmal, ne? Die letzte Folge nach dem Frankfurt-Spiel war die ja, weil wir vor Bochum nicht aufgenommen haben. Aber die hatten wir Lehrgeld genannt und die ist, das ist im Prinzip auch hier jetzt passiert.
Mhm. Ne?
Es ist halt auch ein Learning, dass du in der zweiten Liga möglicherweise so nicht hast, nämlich es gibt auch Mannschaften, die sich jetzt klar solcher Mittel bedienen.
Ja, richtig.
So, ne? Und du bist mittlerweile in einer Liga, wo du diese Dinger nicht mehr über Qualität entscheidest oder nicht mehr über Qualität entscheiden kannst. Deswegen auch das ist Lehrgeld. Würde ich jetzt unterm Strich wirklich sagen.
Ja, und wo dann halt die Kleinigkeiten, wie du eben schon meintest, zu deinen Ungunsten ausgehen und am Ende du halt nicht das kleine Plus auf der Waage hast, ne, sondern halt das kleine Minus und dann gewinnst du halt nicht 2-0 in Bochum, sondern verlierst 0-1 gegen Augsburg.
Ja. Das Einzige, worüber das haben wir ja im Prinzip während jeder Saison und vor jeder Saison immer gesagt, aber was mich halt so ärgert, ist, dass ich ehrlich gesagt, wenn man vor der Saison auf den Spielplan guckt, dann hast du ja immer so ein paar Spiele, wo du sagst, okay, also da musst du punkten, wenn du drin bleiben willst. Ne?
Ja.
Und wenn du dann noch irgendwo Überraschungspunkte einsammelst, dann kann aus einer soliden Klassenerhaltssaison möglicherweise eine Saison werden, wo du überrascht. So.
Ja.
Und
das war dann Dortmund zum
Beispiel. Und ich muss dir sagen, dass ich dann aber leider so Spiele wie zu Hause gegen Augsburg, wenn ich vor der Saison drauf gucke, sage, okay, die Spiele musst du gewinnen. Wenn du nicht noch irgendwo wirklich, also wo du, wenn du nicht noch irgendwo richtig Stress kriegen willst. So. Und deswegen habe ich einfach so ein bisschen Schiss, weißt du? Es gibt relativ wenig Spiele, wo ich sage, da muss man mit dem Selbstverständnis rangehen, zu gewinnen, wenn man drin bleiben will. Mhm. Und Augsburg zu Hause ist so eins für mich, eines von den wenigen. Aber gut, am anderen Ende des Tisches haben wir dann eben jetzt auch so ein Spiel wie Dortmund mit dabei, wo du mit nichts rechnest und viel mitnimmst. Ich hoffe, dass sich das am Ende irgendwie alles einigermaßen so hindeichselt, dass wir nicht bis zum 34. zittern müssen.
Ja, die Frage ist ja wirklich, die mich beschäftigt, erleben wir oder haben wir jetzt schon die beste Phase der Saison erlebt?
Finde ich eine total spannende Frage.
Steigern wir uns noch oder ist es jetzt so, dass wir die beste Phase haben, weil wir noch den Gegner überraschen, weil uns noch keiner ernst nimmt? Und wird es jetzt nicht im Prinzip, müssen wir uns nicht darauf einstellen, dass es jetzt Spiel für Spiel schwerer wird?
Ich glaube, das kann keiner sagen. Ich glaube, dass es weil wir es auch mit einer Saison zu tun haben, die eine komplett andere ist, als wir das kennen, durch diese scheiß WM, hast du es nämlich auch so, du hast jetzt quasi für die Top-Mannschaften hast du eine Dreifachbelastung in einem stark gerafften Spielplan.
Ja.
Das bedeutet halt eben auch, dass jetzt diese ganzen Top-Teams, die fangen jetzt an, gegen Truppen wie gegen Werder und so, Leute zu schonen.
Ja, richtig. Ja,
also die laufen jetzt in der Bundesliga aufgrund eines Spielplans, der zwar anspruchsvoll, aber irgendwie verwaltbar ist, ja, laufen die nicht in jedem Bundesligaspiel mit Top 11 auf, sondern die, das merkst du jetzt schon. Es gibt Truppen, die gucken jetzt ganz massiv darauf, wer ist unser Gegner.
Ja.
Bayern ist ein super Beispiel.
Bayern gegen Stuttgart. Zum Beispiel, richtig. Ja. Ja.
Laufen da mit Jungstars auf.
Auch.
Ja, und lassen ihre Topstars auf der Bank, einfach um die Leute in diesem krassen Spielplan zu schonen, weil der so eng beieinander ist. Und deswegen weiß ich das nicht. Ich könnte mir zum Beispiel auch total gut vorstellen, wenn Werder vom Verletzungspech verschont bleibt. Leo ist so ein gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, dass wir mit Leo gestern gewonnen hätten.
Ja, das kann, am Freitag. Kann gut sein. Ja,
ne? Weil der im Mittelfeld einfach, der hätte dieses Körperliche ganz anders angenommen. Oder wäre damit anders umgegangen, glaube ich.
Ja, der hätte auch mit ausreichender Erfahrung gewusst, wo er sich hinbewegen muss, damit er mal einen Ball kommt, damit er einen Ball bekommt, ne? Damit ein bisschen Ruhe einkehrt.
Genau. Ja. So, und deswegen weiß ich das nicht. Ich glaube, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen haben. Glaube ich wirklich. Weil ich glaube auch, und das ist dann ja so ein kleines Zwischenfazit, die ersten 6 Spiele haben gezeigt, erstens, wir können mithalten. Zweitens, uns unterschätzt besser keine Mannschaft.
Ja.
Weil die sonst verlieren. So.
Ja. Der Team-Spirit stimmt immer noch.
Ja, wir haben gegen gute Mannschaften gespielt und wir haben in keinem Spiel waren wir chancenlos.
Ja.
Das finde ich auch eine wichtige Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt schon ein Drittel der Teams gespielt. Ein bisschen mehr sogar.
Mhm.
Und leistungstechnisch muss ich sagen, ey, das sind alles Spiele auf Messerschneide gewesen. Ey, und wann haben wir das letzte Mal in der Bundesliga-Saison nach den ersten 6 Spielen sagen können.
Hast du völlig recht.
So, und deswegen bin ich hoffnungs... Ich hab die Hoffnung, dass wir uns halten können, dass wir souverän drinbleiben. So, und das... Da sind wir, glaube ich, immer noch im Soll auch. Würde ich sagen.
Absolut, ja. 8 Punkte.
Ja. Auch wenn solche Spiele wie gegen Augsburg maximal frustrierend sind.
So, ja, das passiert. Ne,
als Fan. So, es passiert. Genau, ne? Das.
Denn klar sagen wir Augsburg, das sind Spiele, die du gewinnen musst. Aber Augsburg-Fans sagen auch, Werder beim Aufsteiger, das sind Spiele, die du gewinnen musst.
Ja, genau.
Ne? Und das sind nun mal unsere Spieler auf Augenhöhe. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen.
Ja.
Nur weil wir hier und da mal Geschichte schreiben.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, und auf der anderen Seite dann auch wieder, es ist auch wieder so schön, einfach in dieser Bundesliga wieder eine Rolle zu spielen. Weißt du, ist einfach auch als Fan wieder total geil. Und auch wenn wir das verloren haben, es war trotzdem einfach nochmal wieder ein geileres Gefühl. Freitagabend mit dir, Bundesliga, Fußball, Weserstadion, Flutlicht, Regen. So, ist dann einfach nochmal was anderes, als wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, Sandhausen ist. So, das ist einfach, es knistert nochmal ein bisschen anders.
Ja, Mann. Sag mal, mein Freund, wollen wir sagen, weil hier will gleich schon wieder jemand rein, wollen wir jetzt einen Deckel drauf machen und es ist ja erst Sonntag und vielleicht Ende der Woche nochmal, dann sagen wir, das ist jetzt die nachgeholte Corona-Folge.
Ja, okay.
Und vielleicht Ende der Woche noch einen Schnellschuss machen mit...
Mit Leverkusen?
Ja.
Ja, dann lass uns das so machen. Die wird dann wahrscheinlich etwas kürzer und wir müssen mal gucken, wann wir sie hinbekommen. Aber dann würde ich auch sagen, jetzt die Emotionen von Augsburg weggeatmet.
Weinst du oder ist das der Regen?
Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist beides. Dann lass es uns so machen. Wir gucken, dass wir Ende der Woche noch mal eine auf Leverkusen drehen. Jetzt haben wir uns eine Dreiviertelstunde über Augsburg und alles, was dazugehört, ausgelassen. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch zu sagen, kommt gut in die Woche, grämet euch nicht. Wir stehen immer noch ganz gut da. Nehmen wir das doch mit in die Werder-Woche. Und dann gucken wir mal, ob uns nicht bei den immer noch kriselnden Leverkusenern am nächsten Wochenende was gelingt. Vorher hören wir uns aber auf jeden Fall nochmal. Und Thomas, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns.
Gleichfalls. Gute Woche.
Bis dann. Ciao.